NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Joachim Dix. Und unser heutiger Gast ist die neue Preisträgerin des Deutschen Buchpreises, Dorothee Elmiger. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich möchte in zweierlei Hinsicht gratulieren, nämlich einmal zum Deutschen Buchpreis und dann war das ja gestern auch just der Tag, an dem Sie Ihr 40. Lebensjahr vollendet haben. Also Gratulation zum Buchpreis und zum Geburtstag. Die Koinzidenz, wie haben Sie die empfunden?
Ach, was soll ich dazu sagen? Ja, es beides wäre schon sehr viel gewesen. Der 40. Geburtstag und dieser Buchpreis für sich und das zusammen war das dann irgendwie, das kann man gar nicht mehr so richtig fassen.
Nicht mehr so richtig fassen. Sie sind eine Autorin, die sich sehr viel Zeit nimmt beim Verfassen der Romane. Also es liegen, wenn ich das über die 4 Bücher überblicke, mindestens 4, in diesem Fall sogar 5 Jahre jeweils zwischen den einzelnen Romanen. Das heißt, Sie brauchen auch Zeit, um zu diesem Ergebnis kommen zu können. Wie ist das mit Emotionen? Ist das schon angekommen, was da jetzt gestern passiert ist?
Nee, das ist überhaupt nicht angekommen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann ganz ankommt. Es ist ja auch, diese Preise haben ja etwas sehr Abstraktes. Wenn man sich mit Texten befasst, dann ist das ja eigentlich ganz klar, dass das völlig unmöglich ist, Texte in eine Reihenfolge, in eine Rangfolge zu bringen oder zu vergleichen. Und wenn einem dann gesagt wird, das ist jetzt der Text, der den Preis erhält, dann versteht man das, glaube ich, oder ich verstehe das dann wirklich erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert. Aber ich freue mich auch über die vielen freudigen Nachrichten, die ich erhalte. Das ist sehr schön.
Wie war dann der gestrige Abend? Wir sprechen jetzt miteinander, es sind noch keine 24 Stunden vergangen. Was ist da passiert?
Naja, Sie meinen jetzt nach der, ja, da wird man ganz schnell, steht man dann vor vielen Mikrofonen und Kameras und wird auch gefragt oder aufgefordert, jetzt zu beschreiben, wie sich das anfühlt und über den eigenen Text zu sprechen. Das ist ja sowieso eine ganz schwierige Sache. Also es fühlt sich immer unzulänglich an und in so einer speziellen, auch extremen Situation ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich bin hier auf einem seltsamen Trip und werde durch irgendwelche Räume geschleust und manche Leute winken mir zu und ich, genau, irgendwann bin ich dann ganz müde ins Bett gefallen.
Und gut geschlafen? Schlafen ist ein Thema, mit dem Sie sich auch schon mal in Schlafgänger intensiv beschäftigt haben und die Schlaflosigkeit ist ein Symptom unserer Gegenwart. Sie nimmt immer mehr, greift immer mehr um sich. Haben Sie gut geschlafen?
Ja, ich bin eigentlich eine gute Schläferin. Ich bin früh aufgewacht. Aber ich glaube, das ist auch nicht überraschend.
Der Erfolg, davon kann man ja nun zweifelsohne sprechen, der Erfolg hat sich eigentlich bei Ihnen so in den letzten 15 Jahren so allmählich aufgebaut. Also das heißt, Sie haben begonnen, also nicht begonnen zu schreiben, Sie haben vorher schon veröffentlicht, aber Sie haben dann beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilgenommen 2010, haben dort gleich den Kellack-Preis bekommen. Dann ging das halt weiter mit Nominierung, auch für den Deutschen Buchpreis waren Sie schon mal nominiert, den Schweizer Buchpreis haben Sie erhalten, Sie haben noch einige andere Literaturpreise erhalten, Erich Fried sei mal genannt, sind noch einige andere. Aber wenn ich das so über diese 15 Jahre hinweg mal mir anschaue, ist das so eine Steigerung. Hilft das dabei, mit dieser Art von Erfolg und öffentlicher Aufmerksamkeit auch umgehen zu lernen?
Ja, ich glaube, ich war nie eine Person, die den öffentlichen Teil des Berufs der Schriftstellerin gesucht hat oder sich gewünscht hat. Und das war für mich ein langer Prozess, das auch zu lernen, da auch Erfahrung zu gewinnen. Und ich glaube, tatsächlich, da gibt es im Gegensatz zum Schreiben, wo ich glaube, da gibt es keine Erfahrung, da fängt man immer wieder vorne an, glaube ich schon, dass es, wenn es um diese Öffentlichkeit, die Veranstaltungen, das Lesen auf Bühnen geht, dass man da erfahrener wird, zumindest weiß man, man wird jetzt nicht sterben, man kommt da irgendwie durch und das Leben geht weiter. Das war für mich ganz furchtbar, jahrelang, diese Auftritte. Und da habe ich gemerkt, das ist vielleicht auch mit dem Alter, jetzt, da ich 40 bin, sind mir manche Dinge egal, die mir früher nicht egal waren. Genau, da denke ich schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das erlebt mit deinem ersten Buch, da hätte ich sehr großen Respekt davor.
Genau, das war auch so der Hintergrund dieser Frage, weil das ja manchmal passiert. Also Clemens Mayer ist ein Autor, der hat das irgendwie gleich mit 26 Jahren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse erfahren. Und wo ich mir dann manchmal gedacht habe, das kann ja auch zu Kopf steigen. Das kann ja auch dann noch schwerer verarbeitet werden. Ich glaube, so eine allmähliche Steigerung hilft vielleicht. Bevor wir über das Buch sprechen, über das den Roman Die Holländerin. Eine Frage zur gestrigen Veranstaltung habe ich noch. Am Ende habe ich dann doch gedacht, es ist schon auffällig, das ist nicht nur der Tag, an dem der Deutsche Buchpreis verliehen worden ist, es ist nicht nur der Geburtstag der Preisträgerin, es ist auch der Tag gewesen, an dem auf weltpolitischer Ebene Bedeutendes passiert ist. Nämlich die Geisel in Israel wurden freigelassen und die Familien konnten wieder zusammengeführt werden. Also Bilder, die auch sehr berührt haben gestern. Und bei der ganzen Preisverleihung, nicht nur nicht in ihrer Dankesrede, sondern überhaupt, war das kein Thema. Hat sie das im Vorfeld, als sie sich so gedacht haben, für den Fall der Fälle, dass ich da auf die Bühne gehe, was würde ich denn sagen? War das eine Entscheidung, es nicht zu tun?
Ja, ich habe das ja ein bisschen in meinen Worten dann da auf der Bühne auch angesprochen. Also diese Überlegung, gibt es in solchen Momenten eine Erwartung, den Impuls oder eine Forderung, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu äußern, zu bestimmten Fragen zu äußern, sich politisch zu äußern. Und was ich gesagt habe, dann war eigentlich auch meine Antwort darauf. Also ich finde, ich habe ja doch durchaus etwas gesagt zu unserer Gegenwart oder zum Zustand unserer Welt, ohne aber jetzt auf ganz konkrete Ereignisse Bezug zu nehmen. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch nicht nur, aber das kann etwas sein, was eben die Literatur auch kann. Also auf die Dinge zu gucken aus anderen Richtungen, andere Zugänge und Sprachen zu finden, eben nicht in der Sprache der Politik, sich aber doch auch zu äußern zu dem, was geschieht.
Okay, dann habe ich jetzt sozusagen auch nochmal einen anderen neuen Blick auf diese Dankesworte. Und es ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem, was Sie in dem Roman Die Holländerin machen. Denn da geht es auch um Gewalt. Die Jury hat das in ihrer Begründung auch nochmal sehr stark in den Vordergrund gestellt, auch insgesamt, um die nominierten Bücher mit einem roten Faden zu versehen, eine Verbindung gesehen darin, dass alle 6 auf der Shortlist nominierten Bücher das gemeinsam hatten, dass sie Gewalt zum Thema hatten, aber sich verweigert haben, in der literarischen, ästhetischen Umsetzung eine Lust an der Gewalt zu inszenieren, sprachlich zu inszenieren, sondern Gewalt beinahe zärtlich zu begegnen. Und das wäre dann jetzt sozusagen auch nochmal eine Übergangsmöglichkeit zu diesem Roman. War das beim Schreiben auch ein Aspekt, wo Sie halt der medialen Art auf Gewalt einzugehen, eine Alternative anbieten wollten, so in so einer Richtung?
Ja, die Figuren im Text, die befassen sich auch an einer Stelle oder an mehreren Stellen mit dieser Frage. Gibt es eine Faszination mit Gewalt in der Beschreibung, im Zuschauen, im Wiederholen bestimmter Geschichten, Beschreibungen? Und was bedeutet diese Faszination? Ist das auch eine Komplizenschaft, Komplizinnenschaft mit der Gewalt? Ja, und das war eine Frage, die mich ganz grundsätzlich beim Schreiben dieses Textes immer wieder beschäftigt hat.
Es gibt ja einen Ausgangspunkt, also es gibt sozusagen einen realen Hintergrund, auf den das Buch beständig Bezug nimmt, ohne dass die zwei Holländerinnen, die im Jahre 2014 in Panama im Dschungel verschwunden sind, also das ist sozusagen Fakt, die Namen sind bekannt und dass sie offenbar ermordet worden sind oder auf jeden Fall sind Knochenreste gefunden worden. Also all diese Dinge geben so viele Rätsel auf, aber es ist nie herausgefunden worden, was damals passiert ist. Aber dass da ein Gewaltverbrechen zugrunde gelegt werden kann, ist zumindest eine Möglichkeit. Und das ist so ziemlich das Einzige, was so ganz konkret auf reale Bezüge hingedeutet werden kann. Erinnern Sie noch den Punkt, an dem Sie gemerkt haben, das ist die Geschichte, die sozusagen eine Art Nukleus für den Roman bilden kann? Oder ist es die Poetikvorlesung der Schriftstellerin, die die Rahmenhandlung bietet? Da tritt eine wichtige Stimme der Gegenwartsliteratur bei einer Poetikvorlesung auf und dann wird die Geschichte erzählt. Was war da bei Ihnen am Anfang? Wissen Sie das noch?
Ja, im Nachhinein versucht man das zu rekonstruieren. Und in Wahrheit ist es natürlich so, dass es nicht bei mir jetzt diesen einen Tag gibt, an dem ich wusste, jetzt damit beginne ich oder so kann ich dieses Buch schreiben, sondern es ist ein ständiges Umkreisen, Sammeln und irgendwann fügen sich die Dinge. Ich glaube schon, dass ich, als dann die Schriftstellerin auftauchte und eben an dieses Mikrofon trat, dass ich da wusste, jetzt so kann ich erzählen, von hier aus kann ich erzählen. Die Geschichte mit diesen beiden Holländerinnen, und das ist übrigens interessant, dass ja auch diese Details, die Sie jetzt genannt haben, die auch immer genannt werden in den Rezensionen, dass ganz viele davon oder eigentlich alle davon gar nicht bei mir im Buch stehen oder dass es auch diese Spekulation, was ist jetzt da passiert, dass die im Buch eigentlich nicht stattfindet. Das war für mich auch Teil einer Überlegung, wie ich eben überhaupt darüber schreiben kann, weil das ist ja eigentlich auch schon eine Grenzverletzung, finde ich. Und ich habe da versucht, ganz behutsam damit umzugehen, so behutsam wie möglich. Ich habe irgendwann, ja, diese Bilder gesehen, die man später gefunden hat, die auf einer Kamera dieser Frauen, die eine Reihe von Bildern, die im Grunde fast nichts zeigen, ganz scheinbar unabsichtlich aufgenommene Bilder. Und die waren es, die mich interessiert haben, weil für mich da so ganz viel dran hängt an diesen Bildern. Aber ich habe so viele Versuche gestartet, diesen Text zu schreiben oder einen Text, der in den Jahren zuvor auch immer noch ganz anders aussah. Und aus diesen Versuchen ist auch immer ganz viel Material und sind viele Überlegungen dann eigentlich in dieses Manuskript gekommen. Deshalb ist es ganz schwer zu sagen, so hat es angefangen oder mit dieser Idee oder mit diesem Gedanken.
Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass so manches Blatt Papier, ich weiß nicht, schreiben Sie mit der Hand?
Ich notiere viel mit der Hand. Ich führe Notizbücher und schreibe ganz viel auf, aber die eigentliche Schreibarbeit passiert dann am Laptop.
Und von diesen Notizen sind sicherlich dann viele im Laufe dieser 5 Jahre auch wieder verworfen worden. Aber was mich besonders interessiert, ist die Form, weil die ist zu Recht eben aufgefallen. Man kann sie auch nicht übersehen. Schon nach einer Seite spürt man es und dann hält sich das wirklich über die 160 Seiten aufrecht. Die indirekte Rede und die Verwendung von Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Das Einzige, wahrscheinlich kann man die Anzahl der Indikativsätze zählen. Also wahrscheinlich ein paar mehr als 2 Hände voll sind es vielleicht doch, aber immer nur dann, wenn wieder rückgeführt wird in die Gegenwartssituation der Poetikvorlesung. Dann sagt sie, dann sind wir ganz in der Gegenwart. Alles andere ist im Konjunktiv, in der indirekten Rede. Die Entscheidung, ist die dann eben durch manchen gescheiterten Versuch, es in einer anderen Art umzusetzen, entstanden, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, ah, so könnte das gehen?
Ja, ich glaube, solche Entscheidungen werden ja dann ganz intuitiv getroffen. Also ich habe wirklich, es gibt ganz viele Anfänge, Manuskripte, die ich verworfen habe und die sind alle nicht in der indirekten Rede geschrieben. Das waren ganz unterschiedliche Texte. Und irgendwann gab es eben diesen Moment, das kam eigentlich gleichzeitig mit dieser Schriftstellerin in den Text. Und da wusste ich, ach so, jetzt kann ich anfangen. So kann ich das vielleicht machen. Man weiß es ja dann bis am Ende wirklich nicht. Oder ich weiß es ja immer noch nicht, ob man es so machen kann. Aber ich glaube, das war schon so, dass ich gemerkt habe, dass ich einerseits mit der indirekten Rede ganz viel gestalten kann, auch bauen muss, ja, dass ich wirklich mit den Sätzen arbeiten kann. Und das ist natürlich auch, wenn es ums Erzählen geht, wo ich immer sehr skeptisch war oder auch gegen das Erzählen war, dass ich hier vielleicht erzählen konnte, aber auch meine Skepsis doch immer noch zum Ausdruck bringen konnte, weil ich glaube, was passiert ist ja, dass man einerseits mit dieser Erzählung mitgeht und das auch stellenweise wieder vergisst, dass da überhaupt jetzt immer im Konjunktiv erzählt wird in der indirekten Rede und dann wird man immer wieder zurückgeholt, wenn es eben heißt, sagt sie, und darauf hingewiesen, das ist ein Text, das ist, hat auch eine gewisse Künstlichkeit und das mochte ich sehr, das wollte ich auch so. Und dann finde ich natürlich auch das Unzuverlässige, das Kolportagehafte sehr spannend. Also es wird uns ständig etwas berichtet und wir wissen eigentlich nicht, ob sich das so zugetragen hat oder ob das alles erfunden ist.
Und interessant ist ja auch, und das können Leserinnen und Leser aus den früheren Büchern auch schon kennengelernt haben bei Ihnen, dass halt eine lineare Erzählweise ständig wieder unterbrochen wird, weil in die Geschichte, die so grob zusammengefasst eben eine Expedition in eine Dschungellandschaft ist, wo eben ein Theatermacher, auch ein namhafter, aber namenloser Protagonist in diesem Roman, dazu eingeladen hat, verschiedene Leute, Kameraleute, Leute, die aus dem Theaterumfeld stammen, dann aber auch eben diese Schriftstellerin mit eingeladen hat, dorthin zu reisen, um diesen zwei Holländerinnen nachzuspüren und eben aus der Überzeugung, dass nur durch die eigenen körperlichen Erfahrungen auch Kunst entstehen kann. So, das ist ja sozusagen die Rahmung. Und dann kommen immer wieder neue Leute zu Wort mit Geschichten, die auf den ersten Blick eben damit gar nichts zu tun hat. Dann ist man auf einmal beim Poolreiniger des Monuments bei Ground Zero in New York. Dann ist man vorher noch bei einer Frau, die halt aushilft auf einer Ziegenfarm und die dann doch bedrückende Erfahrungen hat, weil die auf einmal alle, die 150 Tiere scheinen mindestens zur Hälfte weiblich zu sein und die fangen dann auch an, Ziegenkinder auf die Welt zu bringen und sie ist komplett überfordert und der Mann, der dafür eigentlich zuständig ist, der ist in Berlin bei seiner Geliebten und will einfach nicht wieder nach Hause kommen. Und diese Geschichten, die zunächst mal fast zusammenhanglos zu sein scheinen, die aber alle eben eines gemeinsam haben, dass es so was Bedrückendes hat. Ist das im Laufe dieser 5 Jahre dann eben auch puzzelartig zu Ihnen gekommen? Und dann haben Sie auch immer wieder ausprobiert beim Schreiben, geht diese Geschichte auf, passt sie da rein? Und wie viele von den Geschichten sind denn dann wieder verworfen worden?
Ja, lustigerweise waren dann die Geschichten, als ich mal diese Ausgangssituation hatte, waren die Geschichten schon alle da, diese Erzählungen, diese Binnenerzählungen, weil die kamen in dieser Zeit, in der ich ständig das Gefühl hatte, eben am Schreiben zu scheitern. Da kamen aus diesen verworfenen Manuskripten, da kamen diese Geschichten her. Also ich habe dann im Nachhinein verstanden, das war eben nicht nur eine Zeit des Scheiterns und Verwerfens, sondern auch eine Zeit des Sammelns, des Nachdenkens, des Recherchierens. Und dann sind eigentlich fast alle diese Binnenerzählungen in diesen neuen Text reingekommen. Und ich habe dann auch verstanden, warum. Ja, das, vieles passiert ja eben nicht immer so bewusst. Ich glaube auch, dass man eben vieles nicht im Vornherein planen kann. Das musste ich dann auch erst verstehen, warum jetzt all diese Geschichten in diesen Text reingehören. Und ich glaube, das verbindet aber dieses Buch auch mit meinen früheren Texten, weil die früheren Texte ja auch eigentlich immer Gefäße waren, in die ich ganz viel reinstellen oder werfen konnte. Und jetzt bei diesem Buch gibt es auf der Oberfläche eine Art Handlung, die das noch ein bisschen anders zusammenhält. Aber im Grunde ist das ein sehr ähnliches Prinzip.
Sie sind insofern auch eine Autorin der besonderen Art, weil sie einem Trend, ich weiß nicht, ob sie sich dem verweigern oder weil er sich einfach für sie nie so angeboten hat, nämlich das autobiografische oder wir sprechen da mittlerweile lieber vom autofiktionalen Schreiben. Es gibt ein paar Anklänge, also diese namhafte Schriftstellerin, ohne dass es mit Eitelkeit in Verbindung gebracht werden braucht, aber zumindest auf der inhaltlichen Ebene, dass sie ja davon spricht in ihrer Poetikvorlesung im Roman, dass ihr die Möglichkeit, die Fähigkeit, eine Theorie über das eigene Schreiben zu verfassen, eben zerbröselt ist. Worauf ich aber hinaus will, ist halt, dass dieses Autofiktionale für sie erstmal keine Bezugsgröße zu sein scheint. Sie schütteln so mit dem Kopf. Also doch nicht ganz, oder wie würden Sie das beschreiben für sich?
Na, ich hatte bei meinem letzten Buch aus der Zuckerfabrik gemerkt, dass ich da ein Ich brauche, das relativ nah an meiner Person ist. Und das, damit habe ich sehr gekämpft. Ich habe gemerkt, das will ich nicht. Und doch schien es mir für den Text damals wichtig zu sagen, dass da jemand erzählt oder sammelt und schreibt mit gewissen Voraussetzungen, Eigenschaften, eine Europäerin, eine weiße Frau mit einem Schweizer Pass. Das war irgendwie für mich wichtig, bei dem Text das offen zu legen. Und das hat mich dann natürlich schon ein bisschen in die Nähe der Autofiktion gebracht, könnte man sagen. Und ich verstehe den Text jetzt aber auch als, nicht in der Hauptsache, aber auch als Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Also, dass die Schriftstellerin im Text eben genau eine andere ist, ja, dass nicht ich das bin. Das war auch ein Spaß, das zu schreiben. Also klar verbinden mich einige Fragen mit ihr, wie so ganz grundsätzliche Fragen, die das Schreiben und das, die Möglichkeiten der Sprache betreffen und das Scheitern oder die Krise. Gleichzeitig ist es aber wirklich eine andere. Das, finde ich, markiert auch ein bisschen diese indirekte Rede eben. Und gleichzeitig finde ich aber auch diesen Begriff der Autofiktion manchmal sehr schwierig, weil ich stecke natürlich in all diesen Figuren drin. Ich bin auch der Theatermacher, ich bin die Alle. Der Text, der kommt ja, woher soll der sonst kommen? Ja, der kommt von mir. Ich schreibe ihn mit meinen Händen und sitze da am Tisch und trinke ein Glas Wasser. Also das bin ich.
Texte entstehen aus Texten. Das ist ein Satz, den Sie in Ihren Dankesworten gewählt haben. Knüpft also eigentlich auch daran an. Also jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, das bin schon ich, der das schreibt. Und letztlich bin ich auch in jeder dieser Figuren als Autorin mit anwesend. Und doch, dieser Satz, Texte entstehen aus Texten. Und es wird so viel Bezug genommen auf andere Texte. Nicht nur Texte, sondern auch andere Künstler. Also denken wir an Filmemacher wie Werner Herzog, Francis Ford Coppola, die eine wichtige Rolle spielen. Aber von Maurice Blanchot ist die Rede, von Thomas Bernhard, von Ingeborg Bachmann, noch viele, viele, viele andere. Texte entstehen aus Texten. Ist dieses Ich, von dem Sie da gerade gesprochen haben, in einer gewissen Weise dann auch ein Text? Und ist dann da nicht doch auch wirklich die Abgrenzung zum autofiktionalen Schreiben? Weil da wird offen damit geworben, dass Realität, so etwas wie Realität beschrieben werden soll.
Ja, und es wird ja auch behauptet, dass ein Ich geschrieben werden kann, das eben mehr oder weniger identisch ist mit der Person, der Autorin. Und da kann man natürlich all diese Begriffe ja ein bisschen verkomplizieren. Was ist denn das Ich? Ja, ich würde sagen, auch das Ich besteht unter anderem aus Texten. Und das Ich ist eines, wie der Theatermacher es im Text irgendwo sagt, das in Beziehungen auftritt. Und ich merke schon immer selbst, immer wenn ich versucht habe, ich zu schreiben und damit mich gemeint habe, dass ich da grandios gescheitert bin, weil das gar nicht möglich ist. Das Schreiben des Ichs ist immer schon eine Erfindung. Wenn ich schreibe, dann erfinde ich ein Ich. Das ist vielleicht verwandt mit mir hat gewisse Gemeinsamkeiten, aber ich schaffe ja eine Sprache für dieses Ich und das ist ein schriftstellerischer Akt.
Ja, also Dorothee Elmiger, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen jetzt erstmal für diese Woche alles, alles Gute, viel Kraft, die können Sie, glaube ich, brauchen und ja, freue mich dann aufs Wiedersehen.
Ja, ich bedanke mich und bis bald.
Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.
NDR Kultur.